Sie heißen Novelty, Sans Pareil, Perseverance, Cycloped und Rocket. Mit diesen 5 Dampflokomotiven beginnt am 6. Oktober 1829 in Europa das moderne Eisenbahnzeitalter. Und zwar in Rainhill, einem kleinen Dorf zwischen Manchester und Liverpool. Die Direktoren der Liverpool and Manchester Railway veranstalten ein Rennen. Sie wollen die beste Dampflokomotive der Zeit für ihre neue Eisenbahn ermitteln. Dem Gewinner winken 500 Pfund. 9 Tage lang dauert der Wettkampf. Am Ende ist The Rocket auf der gut 1,5 Kilometer langen Strecke allen überlegen. Die Zeitung The Scotsman schreibt:
Diese Versuche werden unsere Zivilisation stärker prägen als irgendetwas anderes.
Ich bin Mirko Drotschmann und ihr hört ZDF Terra X History, der Podcast. Das, was ihr gerade gehört habt, das war das legendäre Rainhill-Rennen im Jahr 1829. George Stephenson und sein Sohn Robert, die mit ihrer Rocket die Konkurrenz ausstechen konnten, haben ein paar Jahre später eine Eisenbahn nach Deutschland geliefert. Die legendäre Adler. Für die erste Bahnstrecke in Deutschland 1835 von Nürnberg nach Fürth. Und ihr hört schon, wir werden in dieser Folge zusammen jede Menge Zug fahren. Zumindest für die nächsten 51 Minuten. Genauso lange dauert eine Fahrt mit dem RE1 von Dortmund nach Düsseldorf. Und wir gucken einfach mal, was passiert. Geplante Abfahrt, Hauptbahnhof Dortmund, 19.45 Uhr. Montag, 27. Mai 2024. Leider hat der Zug jetzt schon 6 Minuten Verspätung.
Wir begrüßen Sie im RE1 nach Aachen Hauptbahnhof.
Bahnfahren ist für die einen eine Passion, für die anderen ein ständiges Ärgernis. Wer auf die Bahn angewiesen ist, für den ist jede Minute Verspätung nervig. Besonders wenn es regnet und kalt ist, man auf zugigen Bahnsteigen irgendwo in der Pampa rumstehen muss und die Zuganzeige statt 5 Minuten dann auf einmal 10 oder 20 Minuten Verspätung anzeigt oder der Zug gleich ausfällt. Das habt ihr sicher alle schon einmal erlebt. Und manchmal sind auch schon 5 Minuten Verspätung ausreichend, dass man den Anschluss verpasst und dann eine Stunde später ankommt. Das habe ich in diesem Jahr schon mehrfach so gehabt.
Nächster Halt, Bochum Hauptbahnhof. Ausstieg links.
Unser RE1 hat auf seiner Fahrt nach Düsseldorf jetzt in Bochum schon eine Minute wieder wettgemacht, aber immer noch 5 Minuten Verspätung. Aber das Warten auf den nächsten Zug heute ist fast alltäglich. Gut ein Drittel aller Bahnreisenden kam 2023 zu spät an das Ziel.
ICE 519 nach München Hauptbahnhof über Ulm. Abfahrt 16.14 Uhr.
Natürlich wollen wir in dieser Folge auch die Frage beantworten, wie es dazu kommen konnte. Aber Bahnbashing ist nicht unsere Aufgabe. Uns interessiert vielmehr, wann fing das eigentlich alles an mit der Eisenbahn? Und was hat diese Erfindung des 19. Jahrhunderts für die Geschichte der Menschheit bedeutet? Und ist die Bahn, zumindest in Deutschland, wirklich so schlecht wie ihr Ruf? Was an unserer virtuellen Reise mit dem RE1 übrigens interessant ist, die Strecke verläuft ungefähr so wie eine der ersten wichtigen Eisenbahnstrecken Deutschlands im heutigen Nordrhein-Westfalen, nämlich der Köln-Mindener Eisenbahn. Aber auch dazu mehr in dieser Folge. Die ICE, Intercity, Regional- oder S-Bahnen gehören in Deutschland und in vielen anderen Teilen der Welt zum Alltag. Sie ermöglichen uns Mobilität, auch ohne eigenes Auto. Ob wir zur Uni pendeln oder zur Arbeitsstelle, in den Urlaub fahren oder auf Familienbesuch. Bahnfahren ist meistens umweltfreundlicher als eine Autofahrt oder ein Flug. Unser RE1 ist inzwischen in Wattenscheid angekommen. Wir haben immer noch 5 Minuten Verspätung.
Wir begrüßen Sie im RE1 nach Aachen Hauptbahnhof.
Knapp 39.000 Schienenkilometer gibt es in Deutschland. Davon betreibt allein die Deutsche Bahn AG rund 33.500 Kilometer. Damit sind wir in Europa Spitze. Wenn man alle Gleisstrecken aneinander hängen würde, könnte man von Berlin bis Sydney hin- und zurückreisen. Das Schienennetz in Deutschland ist 3-mal länger als das Autobahnnetz. Bis 2030 soll ein Viertel des Güterverkehrs in Deutschland über die Schiene laufen. Die Wirtschaft ohne Eisenbahn ist also gar nicht mehr denkbar. Auch am Anfang der Eisenbahngeschichte ging es nicht darum, Menschen möglichst schnell von einem Ort zum anderen zu bringen, sondern es waren Güter wie Eisenerz, Holz oder Kohle, die über weite Strecken transportiert werden mussten. Es gibt Experten, die bezeichnen die Erfindung der Eisenbahn als eine Art Urknall der Industrialisierung. Erst kam die Dampfmaschine, dann die Dampfeisenbahn. Und nach den Gütern stiegen schon bald auch die ersten Menschen in damals noch ziemlich unbequeme Waggons. Sie nahmen auf harten Holzbänken Platz hinter fauchenden Dampfloks, die gemächlich durch die Landschaft zockelten. Wobei Eisenbahn, also die Bahn aus Eisen oder Bahn auf Eisen, eigentlich gar nicht der richtige Begriff ist. Denn die wesentlichen Teile der Lokomotive, der Waggons und auch die Gleise waren sehr früh schon aus Stahl. Die Idee eines Warentransports auf Schienen ist uralt. Lange bevor der Koloss aus Stahl namens Eisenbahn auf die Schiene gesetzt wurde, suchten die Menschen nach Lösungen, wie man schwere Lasten mit möglichst wenig Energieaufwand transportieren konnte.
Die griechische Hafenstadt Korinth im 8. Jahrhundert vor Christus. Die Menschen auf der Peloponnesischen Halbinsel haben ein Problem. Jedes Schiff, das von Athen oder der Ägäis in die wichtige Hafenstadt will, muss die gesamte Halbinsel umfahren. Ein gefährlicher Umweg von über 300 Kilometern. Korinth liegt am Nordrand einer schmalen Landbrücke, die die Hafenstadt vom Saronischen Golf im Süden trennt. Die Ingenieure der Zeit haben deshalb eine Idee. Warum nicht die Schiffe über den nur 6 Kilometer langen Landstreifen ziehen und sie dann dort wieder ins Wasser lassen? Zwischen dem Hafen Lechaion am Korinthischen Golf und dem Hafen Kechres am Saronischen Golf pflastern die Bauarbeiter eine ganz besondere Straße. Im Abstand von gut 1,5 Metern legen sie 2 tiefe parallele Rillen an. Die Schiffe werden auf Holzkarren verladen und diese dann über die antiken Gleise geschoben. Dadurch wird es einfacher und leichter, sie zu transportieren.
Diese Straße ist heute bekannt als Diolkos von Korinth und ein Beispiel für antike Ingenieurskunst. Schon damals hat man das Prinzip der Eisenbahn erkannt, dass es einfacher ist, große Lasten auf festen Spuren zu transportieren. Der Diolkos wurde dann durch einen Kanal ersetzt, der zwischen 1881 und 1893 entstand. Den Kanal von Korinth nutzen Schiffe bis heute, um sich den über 300 Kilometer langen Seeweg zu sparen, wenn sie Korinth anlaufen wollen. Solche Spurrillen wie über die Landenge von Korinth gab es nicht nur im antiken Griechenland. Auch die Römer haben komplizierte Streckenabschnitte ihres Straßennetzes mit steinernen Spurrillen versehen, wie zum Beispiel auf der Via Claudia Augusta in den Alpen. So etwas Ähnliches wurde auch auf Malta gefunden, die sogenannten Card Ruts oder zu Deutsch Schleifspuren. Das sind hunderte Meter lange parallele Spuren im Kalkgestein im Norden der Insel. Forscher vermuten, sie könnten um 2500 vor Christus entstanden sein. Der britische Archäologe David H. Trump hat dieses Phänomen in Malta übrigens Clapham Junction getauft, nach einer der wichtigsten Eisenbahnstationen Londons. Fest steht, das Grundprinzip der Eisenbahn ist offenbar schon lange bekannt. Erste Konzepte von richtigen Schienensystemen gab es bereits im Mittelalter, und zwar im Bergbau.
Da er, wenn er gefahren wird, einen Ton erzeugt, der einigen dem Bellen der Hunde ähnlich dünkt, so nannten sie ihn Hund.
So beschreibt der Geologe Georgius Agricola im 16. Jahrhundert diese Bergwerkskarren auf 4 Rädern. Sie werden auf Holzschienen in das Bergwerk hinein und wieder hinausgeschoben.
Am Boden sind 2 kleinere eiserne Achsen befestigt, um deren Enden sich auf beiden Seiten hölzerne Scheiben drehen.
Die Gruben- oder Stollenhunde erleichtern die Arbeit der Bergleute über Jahrhunderte hinweg. Auch außerhalb der Bergwerke entstehen Schienenbahnen, um Erz, Kohle oder andere Mineralien an die Flüsse oder ans Meer zu transportieren. Nur die Holzschienen sind nicht besonders langlebig. Eine Lösung für das Problem findet Richard Reynolds, Besitzer einer Eisenhütte in England. 1767 fertigt er gusseiserne Platten an, die auf den Holzschienen befestigt werden.
Und das ist die Geburtsstunde der Bahn auf Eisen. Die Erfindung von Richard Reynolds wurde im Laufe der Zeit von anderen Konstrukteuren immer weiterentwickelt. Heute fährt die Eisenbahn nicht mehr auf Eisen, sondern auf Stahlschienen, weil die viel widerstandsfähiger sind. Schon 1769 hatte sich James Watt die erste Dampfmaschine patentieren lassen. Sie war die Voraussetzung für den Bau der Dampfeisenbahnen. Ein gewisser Richard Trevithick tüftelte 1804 an einer ersten dampfbetriebenen Lokomotive. Er wollte damit Eisen zu einer Fabrik in Penydarren in Wales transportieren. Seine Catch Me Who Can funktionierte nur mäßig gut, sodass er nicht mehr weiter an seiner Idee arbeitete. Aber andere Ingenieure wie George Stephenson tüftelten weiter. Stephenson, später auch sein Sohn Robert, prägten viele Jahre den Lokomotivbau in Europa. Ihre Locomotion No. 1 wurde im Spätsommer 1825 eingeweiht und fuhr damals vom englischen Stockton ins etwa 40 Kilometer entfernt liegende Darlington mit sagenhaften 16 Kilometern pro Stunde. In Deutschland begann das Zeitalter der Eisenbahn am 7. Dezember 1835. Auf einer Strecke von nur 6 Kilometern. Tausende schauten zu, als 200 geladene Gäste in die erste Eisenbahn stiegen. Und schon 5 Jahre später gab es in Deutschland bereits 500 Kilometer Schiene. Zur Zeit der Reichsgründung 1871 waren es dann schon 20.500 Kilometer. Beim Bau der Eisenbahnstrecken folgten die Konstrukteure übrigens dem englischen Original. Die erste Trasse war eben und gerade und die Spurbreite der Schienen betrug 1435 mm. Das ist die bis heute gängige Normalspur. Interessant ist auch, schon im ersten Betriebsjahr hatte die Ludwigseisenbahn, wie die erste deutsche Eisenbahn hieß, fast 500.000 Passagiere. Und genau über diese Anfänge spreche ich jetzt mit Mario Peters. Er forscht am Deutschen Historischen Institut in Washington und ist Experte in Sachen Eisenbahngeschichte. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Hallo Mario, schön, dass wir miteinander sprechen können.
Ja, hallo Mirko, freut mich auch. Schön, dass ich heute hier sein darf.
Wir haben gerade schon über die Anfänge der Eisenbahn in Europa einiges gehört. Wie müssen wir uns denn überhaupt die Zeit damals vorstellen, Anfang des 19. Jahrhunderts? Wie bewegten sich die Menschen fort?
Also Anfang des 19. Jahrhunderts, das ist eigentlich noch eine Zeit, in der sich das Alltagsleben vieler Menschen in ihren Dörfern abspielt oder in der nächsten Umgebung, sagen wir mal von 15 bis 20 Kilometern. Das ist das, was man zu Fuß laufen konnte und das ist die Fortbewegungsart, die die meisten Menschen überhaupt nutzen können. Und die schnellsten Fortbewegungsmittel, das ist einerseits das Pferd, in anderen Kulturkreisen das Kamel und natürlich zu See dann das Segelschiff. Insofern kann man auch sagen, dass die Eisenbahn dann zusammen mit dem Dampfschiff in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts am Anfang einer Verkehrsrevolution steht, die in der Folge dann die Mobilität von Menschen, von Produkten, aber auch von Informationen und Ideen, die sozusagen ja auch mit der Eisenbahn oder dem Dampfschiff reisen, revolutioniert.
Ziemlich bald gab es dann ja die erste Eisenbahnstrecke der Welt in England und zwar zwischen Stockton und dem etwa 40 Kilometer entfernten Darlington in Nordostengland. Wir haben das gerade schon mal kurz thematisiert. Da gab es dann auch schon die ersten Passagiere. Das war im Spätsommer 1825. Welche Bedeutung hatte diese Strecke denn für alles, was danach kam?
Also sie ist ja bekannt als die erste öffentliche Eisenbahn, die dann tatsächlich fährt über diese Strecke, die du erwähnt hast, von ca. 40 Kilometern zwischen diesen beiden Städten in England, Stockton und Darlington. Ich persönlich würde mich jetzt dagegen wehren, so ja heroisierende Geschichten zu schreiben, denn wir müssen sehen, das sind Entwicklungen, die in verschiedenen Gegenden in Europa, in Nordamerika gleichzeitig laufen und wirklich sehr, sehr zeitnah miteinander laufen. Also ich würde da jetzt nicht von Pionieren sprechen. Denk nur daran, dass wirklich wenige Jahre später, 1829, wird in Nordamerika die erste Strecke eröffnet, Baltimore-Ohio-Eisenbahn, wo es darum geht, Baltimore als Hafenstadt mit dem Hinterland, dem Ohio-Tal zu verbinden. Und die ersten 13 Meilen werden dort tatsächlich 1829 eröffnet. Übrigens 20 Jahre später gibt es dann schon 9000 Meilen, die in den USA mit Eisenbahn befahren werden. Also wir sehen schon, dass an verschiedenen Orten wirklich zur selben Zeit die Eisenbahn ihren Durchbruch feiert, nämlich in den 1820er und 30er Jahren und den darauffolgenden Jahren dann wirklich auch sehr schnell weite Streckennetze entstehen.
Ich habe ein bisschen was gelesen über Friedrich Harcourt und die Köln-Mindener Eisenbahn und da war es so, dass die Eisenbahn eine Voraussetzung dafür war, dass sich das Ruhrgebiet wirtschaftlich überhaupt so entwickeln konnte, wie es sich dann entwickelt hat. Was würdest du denn sagen? Was war jetzt möglich, was zuvor undenkbar gewesen ist?
Ich glaube, die eigentliche Intention lag eben genau in dieser wirtschaftlichen Entwicklung. Auch die Eisenbahngesellschaften selbst gingen zunächst davon aus, dass die Eisenbahn vor allen Dingen für den Gütertransport benutzt würden. Du gerade vom Ruhrgebiet sprachst, das ist ein gutes Beispiel. Was dann passiert tatsächlich, läuft ein bisschen anders als das, was man vorausgesehen hatte. dort, wo sehr dichte Eisenbahnnetze entstehen, nehmen wir Westeuropa, auch Deutschland gerne als Beispiel oder Nordamerika eben, einerseits tatsächlich der Gütertransport, die wirtschaftliche Entwicklung. Allerdings fahren tatsächlich sehr viel mehr Menschen auch mit der Eisenbahn, als man zunächst angenommen hatte. Das heißt, die Eisenbahn wird zum Transportmittel für den Personentransport. Und das bedeutet, was ist möglich, was vorher nicht möglich war. Sehr viel mehr Menschen können, wenn sie aus der Oberschicht kommen oder aus der Mittelschicht kommen, touristische Reisen unternehmen. Sie können auch geschäftliche Zwecke erledigen mit der Eisenbahn. Für die Unterschichten bedeutet das vor allen Dingen, Arbeitsmigration wird möglich. Das heißt, man kann sich auf die Suche nach besseren Lebensbedingungen, nach besseren Arbeitsbedingungen machen. Das hat dann auch wiederum Spiraleffekte, die jetzt auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so sehr mit der Eisenbahn in Zusammenhang gebracht würden. Die Eisenbahn, nur ein Beispiel, ein wichtiges Beispiel in Mitteleuropa, trägt dadurch, dass sie eben auch Arbeiter transportiert, an andere Orte bringt, zur Urbanisierung bei, zur Verstädtung bei. Auch ein wichtiges Phänomen im 19. Jahrhundert, das ganz eng im Zusammenhang steht mit der Eisenbahn.
Du hast ja gerade schon von den Reisenden der Oberschicht gesprochen und auch von den Unterschichten. Das heißt, man reiste in der Klasse, die der Geldbeutel so hergab. In Deutschland gab es sogar bei manchen Bahnen 4 Klassen. Wie muss man sich denn das in der 4. Klasse vorstellen?
In der 4. Klasse sind die Bedingungen wirklich, wenn man das unter heutigen Gesichtspunkt sieht, das ist eigentlich unvorstellbar. Ne? Es gibt also, wenn es überhaupt Sitzbänke gibt, es gibt bis eigentlich Beginn des 20. Jahrhunderts meist keine Toiletten in den Zügen. Das heißt, die Geschäfte werden im Bahnhof erledigt oder es wird auch mal auf der Strecke gehalten. Ist gar nicht anders möglich. Es gibt oft kein Licht. Also es ist wirklich nicht so sehr entfernt vom Kohletransport, ganz ehrlich, für diejenigen, die in der 4. Klasse reisen über lange Zeit. Der Fakt bleibt, große Teile der Bevölkerung werden mobil, ne? Und große Teile der Bevölkerung nehmen es wahr, trotz der nicht so tollen Bedingungen.
Jetzt wurde die Eisenbahn ja trotzdem anfangs von vielen Zeitgenossen abgelehnt. Auch die, die komfortabler in der 1. oder 2. Klasse hätten reisen können. Viele hatten Angst und gedacht, um Himmels Willen, in sowas steige ich doch gar nicht ein. Warum denn?
Zunächst einmal müssen wir sehen, da kommt also die Eisenbahn auf der Schiene daher, die ist laut. Die knallt, die zischt, die macht Lärm. Dann ist sie dreckig, sie stößt Dämpfe aus. Dann das ungewöhnlich hohe Tempo, also ne, wir müssen uns vorstellen, dass die ersten öffentlichen Eisenbahnen ungefähr mit, sagen wir mal, 30, 32, dann teilweise auch mit 40 km/h fuhren. Da gab es dann Stimmen, die behauptet haben, das würde zu Lungenentzündungen führen, der Fahrtwind sei gefährlich. Es gibt aber auch andere Gründe, warum die Menschen die Eisenbahn ablehnen. Unfälle sind ein ganz großes Thema. Dann kommt dazu, dass es Gruppen gibt, für die die Eisenbahn eine Bedrohung ist, weil sie ihre Jobs in Frage stellt. Nehmen wir als ein Beispiel wahrscheinlich diejenigen, die davon am meisten betroffen waren, die Kutscher. Und was interessant ist, dass sich das wiederholt. Ich meine, wir wissen, dass Menschen, wenn neue Technologien aufkommen, das gilt ja bis heute, mit Skepsis reagieren, wenn nicht mit Angst oder mit Ablehnung. Dann auch das Auto hat sehr viele Feinde, vielleicht sogar mehr als die Eisenbahn. Das gilt dann übrigens auch für die U-Bahn. Ne? Also ganz viele Menschen hatten Angst davor oder lehnten es ab, sich für Transport, um sich fortzubewegen, unter die Erde zu begeben. Mit unter der Erde verband man ganz andere Dinge. Ne? Die Toten, das Reich, die Begräbnisse, aber nicht das Fortbewegen im öffentlichen Verkehr.
Wann gab es denn sowas wie eine Art Durchbruch? Wann wurde diese neue Art der Fortbewegung von den meisten Menschen akzeptiert?
Also ich glaube, dass man schon sagen kann, dass der Durchbruch der Eisenbahn, den würde ich ungefähr in der Mitte des 19. Jahrhunderts dann schon sehen. Nimm nur die USA als Beispiel, dass wir anfangen mit 13 Meilen zwischen Baltimore und oder auf dem Weg nach Ohio und 20 Jahre später liegen dann 9000 Meilen Eisenbahnschienen, die befahren werden. Und auch in Mitteleuropa entwickelt sich das zwar nicht in denselben Dimensionen, aber die Tendenz ist die gleiche, dass es eben doch sehr schnell zum Ausbau von Streckennetzen kommt, übrigens auch über Grenzen hinweg, zum Beispiel in Europa. Und dort beginnt das internationale Reisen, das Reisen über Grenzen hinweg. Das beginnt sich dann ab den 1860er Jahren zu etablieren mit den ersten Verbindungen zwischen europäischen Metropolen, die dann gebaut werden. Und der Erfolg der Eisenbahn, der beruht dann übrigens auch auf ständigen Verbesserungen, ne, in verschiedenen Bereichen, auf technischen Verbesserungen. Dazu gehören auch sowas wie Schienen- oder Streckenbegradigungen, Fortschritte beim Tunnelbau, beim Bau von Dämmen zum Beispiel. Und auch der Komfort nimmt zu, zumindest für die erste und die zweite Klasse wird das Reisen auch sehr viel angenehmer. Im späteren 19. Jahrhundert gibt es dann schon überdachte Reisewagen. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum die Menschen gerne mit der Eisenbahn fahren, warum die Eisenbahn auch attraktiv wird.
Interessant ist, du hast es gerade schon mal angesprochen, dass man auch schon relativ früh in den 1860er Jahren damit angefangen hat, internationale Verbindungen auszubauen. In den USA gab es ein visionäres Projekt, nämlich die Panamerikanische Eisenbahn, die allerdings nie realisiert wurde. Aber wie kam man auf so eine Idee?
Man wollte eine Eisenbahn bauen von Alaska bis nach Feuerland, also wirklich über den gesamten amerikanischen Kontinent. Das Ganze entsteht nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs 1865 in der sogenannten Reconstruction Era, also den 1860er, 1870er Jahren. Es gibt also viele amerikanische Diplomaten, die in Lateinamerika tätig sind, die das Projekt unterstützen. Das Ganze wird auf Regierungsebene getragen. Die US-Regierung ab 1890 ungefähr unterstützt sie dieses Projekt tatsächlich auch finanziell, finanziert Vermessungsarbeiten in Zentral- und Südamerika. Man trifft sich dann auch wiederum auf internationalen Kongressen, auf der ersten interamerikanischen Konferenz in Washington 1890. Auch die Lateinamerikaner haben daran Interesse. Warum glaubt man, dass man sowas machen kann? Weil tatsächlich Projekte bestehen, auf die man sich bezogen hat, die man als Beispiel nimmt, dass so etwas möglich sei. Wir wissen, dass 1869 in den USA die erste transkontinentale Eisenbahn eröffnet wird. Auch in Kanada werden dann wenig später Eisenbahnen gebaut, die mehr oder weniger von Atlantik zum Pazifik durchgehende Verbindungen ermöglichen. Man kann aber auch in andere Weltgegenden gucken. Nimm die Kap-Kairo-Eisenbahn, also eine Nord-Süd-Verbindung durch Afrika, für die auch Pläne schon seit den 1870er Jahren entstehen, oder die Transsibirische Eisenbahn im russischen Zarenreich. Und diese Eisenbahnen, die ermöglichen hier eigentlich eine Vorstellungswelt oder einen Möglichkeitsraum, könnte man sagen, wo man glaubt, man kann tatsächlich die ganze Welt mit der Eisenbahn verbinden. Und natürlich immer in Kombination mit Dampfschifffahrtslinien, ne? Und das geht noch weiter. Dann gibt es angesehene Verkehrswissenschaftler, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts sowas wie die Eisenbahnen der Zukunft prognostizieren, die wichtigsten Eisenbahnen der Zukunft. Und dazu gehören solche Verbindungen wie von Alexandria in Ägypten über den Iran bis nach Shanghai. Oder es gibt auch Menschen, die von einer Eisenbahn von London nach Melbourne in Australien sprechen. Also die Ideen, die Vorstellungswelt, die ist groß.
Ja, okay, das auf jeden Fall, aber dieses gigantische Projekt der panamerikanischen Eisenbahn von Alaska bis Feuerland, das ist nicht verwirklicht worden, oder?
Nein, wie wir heute wissen, es gibt keine panamerikanische Eisenbahn. Man muss allerdings sagen, dass diese Idee sehr langlebig ist. Also diese Idee, die existiert bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Auch in den 1920er Jahren noch wird diese Idee einer panamerikanischen Eisenbahn auf den interamerikanischen Konferenzen, die regelmäßig stattfinden, ja, doch sehr breit diskutiert. Sie verliert allerdings auch zeitgleich ein bisschen an Zugkraft, als dann die Idee einer transkontinentalen Autobahn, die wir heute als Pan-American Highway kennen, aufkommt und das Automobil oder die Straße dann tatsächlich gebaut wird. Die Eisenbahnidee besteht parallel weiter, aber sie verliert an Aufmerksamkeit, sie verliert an Unterstützung.
Jetzt habe ich gelesen, dass die Erfindung der Eisenbahn damals mit dem Urknall verglichen wurde. Ich habe das eingangs auch schon mal gesagt. Und ohne Urknall keine Erde. Und jetzt darfst du ergänzen, ohne Eisenbahn keine...
Ohne Eisenbahn keine Mobilität in der Form, wie wir sie dann im 19. Jahrhundert sehen. Nehmen wir Europa als Beispiel. Wäre es für Angehörige der Unterschicht nicht möglich gewesen, Beispiel von Berlin nach Paris oder nach London zu reisen und eben nicht nur zu reisen, sondern eben zum Beispiel auch den Lebensmittelpunkt zu verlagern und neue Arbeit zu suchen, bessere Arbeitsbedingungen zu suchen. Das internationale Reisen wäre in der Form nicht möglich gewesen. Das verbindet sich in Europa auch zum Beispiel mit der Entstehung eines europäischen Bewusstseins. Was nicht möglich gewesen wäre, und jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen auf die negativen Seiten, also die Eisenbahn spielt in Nordamerika, nehmen wir nur die USA als Beispiel, dann tatsächlich auch nochmal eine ganz wichtige Rolle. In der Verdrängung der indigenen Bevölkerung in der USA lief das natürlich schon lange vor der Eisenbahn, dass die Indigenen immer weiter nach Westen gedrängt wurden. Aber die Eisenbahn beschleunigt das Ganze und spielt eine wichtige Rolle in der Kolonisierung des Landes. Und das gilt eben auch für andere Länder. Auch das wäre in der Form ohne Eisenbahn nicht möglich gewesen. Und wenn man nach den Möglichkeiten der Eisenbahn fragt, muss man das eben auch mit erwähnen.
Ja, und jetzt zum Schluss natürlich die Frage an dich. Bahnfahrer oder Autofahrer? Wie ist es bei dir?
Ich bin passionierter Bahnfahrer, ganz klar, ganz eindeutig. Ich lebe ja in Washington DC und wenn ich dann im Sommer in Urlaub fahre, nach Deutschland zum Beispiel, dann bewege ich mich mit der Bahn fort größtenteils, auch hier in den USA tatsächlich. Wir leben ja an der Ostküste und da kann man schön mit der Bahn von Washington DC über den Korridor bis nach Boston fahren. Das funktioniert ganz gut. Immer wenn ich die Wahl habe, fahre ich Bahn.
Okay, und sind die Bahnen in den USA wenigstens pünktlich oder pünktlicher als in Deutschland?
Nein, also... Ja, sie sind es zum Teil, aber sie sind nicht immer pünktlich. Ich muss allerdings sagen, ich sehe das nicht so kritisch, weil jedes Verkehrsmittel hat Verspätungen. Nichts ist perfekt. Auch Flüge verspäten sich oft genug. Das gehört einfach dazu. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich finde, dass wir in Deutschland ein vergleichsweise gutes Bahnsystem haben. Und wenn ich zum Beispiel wieder nach Deutschland komme, trotz der Verspätungen, das ist dann in dem Moment ärgerlich. Aber ich bin sehr gerne Bahnfahrer, ja.
Okay, ich denke mal, das wird die Deutsche Bahn AG sehr freuen, was du gerade gesagt hast. Herzlichen Dank dir auf jeden Fall für das Gespräch.
Vielen Dank. Es hat mich gefreut.
Ja, am Anfang standen die Menschen den zischenden Dampfrössern, wie Mario gerade erzählt hat, also eher skeptisch gegenüber. Und auch die großen Dichter und Denker der Zeit beobachteten den Fortschritt. Heinrich Heine etwa schrieb im März 1843:
Während aber die große Menge verdutzt und betäubt die äußere Erscheinung der großen Bewegungsmächte anstarrt, erfasst den Denker ein unheimliches Grauen.
Für ihn begann mit der Eisenbahn eine neue Zeitrechnung. Faszination mischte sich mit Sorge über das, was noch kommen würde.
Was wird das erst geben, wenn die Linien nach Belgien und Deutschland ausgeführt und mit den dortigen Bahnen verbunden sein werden? Mir ist, als kämen die Berge und Wälder aller Länder auf Paris angerückt. Ich rieche schon den Duft der deutschen Linden. Vor meiner Türe brandet die Nordsee.
Es gab aber auch Bahnenthusiasten wie Friedrich Harcourt. Der Industrielle aus Wetter an der Ruhr war Teilhaber einer Maschinenfabrik und sah in der neuen Eisenbahn vor allem Chancen.
Großartig ist der Plan, eine Eisenbahn von Minden nach Köln zu legen. Seit den Tagen des Hansebundes hat keine wichtigere Frage über Ackerbau, Handel und Gewerbe der Länder zwischen Weser und Rhein die öffentliche Meinung in Anspruch genommen.
1843 wird die Köln-Mindener Eisenbahngesellschaft gegründet. Ihr Ziel? Rechtsrheinisch den heutigen Kölner Stadtteil Deutz zunächst mit Minden zu verbinden. Von da aus sollten Kohle, Holz und andere Güter über die Weser in den Freihafen von Bremen verschifft werden. So würde man die Zölle umgehen, die beim Transport über den Rhein spätestens in den Niederlanden fällig geworden wären.
Rasche und wohlfeile Transportmittel bilden die Lebensadern der Staaten.
Vor allem Kohle für die Hüttenwerke könnte künftig viel günstiger und in größeren Massen transportiert werden. Auch für die Reisenden sieht Friedrich Harcourt schon 1833 die großen Vorteile der Bahn. Zuvor habe man für Strecken wie die von Deutz nach Minden zu Fuß mindestens 7 Tage gebraucht. Künftig wäre die rund 200 Kilometer lange Strecke in nur einem Tag zu bewältigen. Das spare Reiseproviant, Unterkunftskosten und schone Kleidung und Schuhe.
Die Erfahrungen lehren, dass bei billigen Transportmitteln die Zahl der Reisenden sich unglaublich vermehrt. Der gemeine Mann reist billiger mit dem Dampfwagen als wie zu Fuße.
Die Köln-Mindener Eisenbahngesellschaft, die für die Industrialisierung des Ruhrgebiets immens wichtig war, war damals aber nur ein Eisenbahnprojekt unter ganz vielen. Nach und nach entstanden in den deutschen Ländern jede Menge neue Strecken. Das Eisenbahngeschäft war deshalb bis Mitte des 19. Jahrhunderts ein Flickenteppich aus Staats- und Privatbahnen. Eisenbahngesellschaften wie die der Köln-Mindener Eisenbahn wurden in ganz Deutschland gegründet. Und jeder nutzte eine eigene Technik, hatte unterschiedliche Normen. Kooperationsverträge regelten, ob man die Streckennetze gemeinsam nutzen durfte. 1847 gründete sich deshalb der Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen. Nach und nach kaufte der Staat die verschiedenen Eisenbahnunternehmen auf. Reichskanzler Bismarck verfolgte ab 1871 den Plan, eine groß angelegte Staatsbahn zu etablieren. Denn damals gehörten dem neu gegründeten Deutschen Kaiserreich schon fast alle Eisenbahnstrecken. Der Bau und der Betrieb von Eisenbahnen wurde zu einem der wichtigsten Wirtschaftszweige. Und die Eisenbahn trieb die Industrialisierung weiter voran. Friedrich Harcourt hatte also die richtige Vision und bekam ein ziemlich großes Stück vom Kuchen ab. Seine Maschinenfabrik stellte auch Eisenbahnschienen her. Der Transport für Rohstoffe wie Kohle und Holz wurde billiger. Und durch den Anschluss von kleineren Orten an das Streckennetz konnten Arbeiterinnen und Arbeiter nun auch einfach mit der Eisenbahn in die Fabriken fahren. Das Pendeln war erfunden. Die Eisenbahn revolutionierte das Leben der meisten Menschen. Ein bisschen so wie das Internet unser Leben in den 1990er und 2000er Jahren revolutioniert hat. Aber es gab zu Beginn des Eisenbahnzeitalters ein Problem. Die Kirchturmzeit. Die war nämlich damals noch überall unterschiedlich, je nachdem, auf welchem Längengrad der Ort lag. Die Eisenbahnen fuhren aber alle nach Berliner Kirchturmzeit. Wer also in Köln pünktlich um 12 Uhr Kirchturmzeit zum Bahnhof kam, sah seinem Zug nur noch hinterher. Deshalb einigte sich der Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen am 1. Juni 1891 darauf, die Fahrpläne nach einer neu geschaffenen Zeit anzugleichen, der mitteleuropäischen Eisenbahnzeit oder kurz MEZ. Und wem das jetzt bekannt vorkommt? Genau, 2 Jahre später entschied das Deutsche Kaiserreich, diese Zeit in ganz Deutschland als mitteleuropäische Zeit einzuführen. Von da an tickten in Deutschland alle Kirchturmuhren gleich. In den 1870er Jahren wurden die Dampfrösser in ganz Europa immer komfortabler. Wer etwas auf sich hielt, der reiste mit der Bahn. Und irgendwann auch zum ersten Mal ins benachbarte Ausland. Ein Name ist für Europa damit untrennbar verbunden. Nämlich der des Belgiers Georges Nagelmackers, der 1872 die Compagnie Internationale des Wagons Lits gegründet hat.
13 Jahre. So lange dauert es, bis der 38-jährige Eisenbahnunternehmer am Ziel seines großen Traumes ist. Jetzt, am 4. Oktober 1883, steht Georges Nagelmackers vor seinem neuen Zug auf dem Pariser Gare de Strasbourg, heute Gare de l'Est. Die Presse verspricht ein
Luxusschiff zu Land
und ein
Grand Hotel auf Rädern.
Eine Zeitung titelt
mit dem fliegenden Teppich in den Orient.
Nach vielen Fehlschlägen ist der Bahnunternehmer Georges Nagelmackers überzeugt, sein neuer Orient-Express wird ein voller Erfolg. Vor den Waggoneingängen rote Teppiche für die 24 Gäste. Jedes Gepäckstück ist mit einem Aufkleber Orient-Express versehen. In der Mitte des Zuges ein Speisewagen mit hellen Gaslampen. Dazu 2 Gepäckwagen für Proviant, Personal und Koffer. In 82 Stunden im komfortablen Schlafwagen von Paris bis Konstantinopel. Doch kaum jemand erwartet, dass der Orient-Express wirklich in Konstantinopel ankommt. Der französische Journalist und Schriftsteller Edmond Abou notiert deshalb bei der Abreise mit dem Orient-Express in Paris in sein Reisetagebuch:
Bisher waren alle Waggons auf längeren Reisen eng und zuckelten dermaßen, dass man sich fühlte wie eine herumgeschleuderte Erbse in der Bratpfanne. Die Luft war schlecht, die Heizung nicht regulierbar und die Toilette dreckig. Ich erwarte nun einen größeren, staubigen Krankenwaggon. Unbequem und voller Ruß.
Messieurs les voyageurs, le dîner est servi.
Zu Austern und Rinderfilet gibt es erlesene Weine. Die Kellner servieren in brauner Livree mit goldenen Epauletten. Der Oberkellner trägt Frack.
Nach Budapest veränderte sich alles. Die Kleidung der Leute, das Aussehen der Dörfer, die Proportionen der Landschaft. Vor unseren Augen öffnen sich die Türen des Orients.
Schreibt damals der Korrespondent der Times in Paris, Henri Aubert de Blowitz, der auf der Jungfernfahrt des Orient-Express dabei ist. Es gibt zwar einige Pannen, doch mit nur wenig Verspätung erreicht der Orient-Express am 13. Oktober 1883 tatsächlich Konstantinopel. Die Londoner Times titelt:
Der Orient-Express ist eine Revolution in der Kunst des Reisens.
Ja, und der legendäre Orient-Express steht heute für das luxuriöse Reisen auf Schienen. Weltweit gibt es aber noch andere Luxuszüge, die berühmt geworden sind. Etwa der Blue Train in Südafrika oder Al-Andalus in Südspanien. Und wer mit dem Glacier-Express durch die Schweizer Bergwelt reisen will oder mit dem Royal Scotsman durch die schottischen Highlands, muss für das Ticket ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Deutschlands vielleicht legendärster Zug ist nicht ganz so glamourös, hat aber in Deutschland und Europa Geschichte geschrieben. Nämlich der Rheingold. Zum ersten Mal eingesetzt wurde er am 15. Mai 1928 und begründete eine ganz neue Zuggattung. Nämlich den FFD, also Fern-Fern-Schnellzug. Später, nach der Gründung der Deutschen Bundesbahn, wurde daraus ein sogenannter TEE, also ein Trans-Europ-Express. Er verband ursprünglich Hoek van Holland mit Basel und fuhr durch das gesamte Rheintal und war noch bis Frühling 1987 in Betrieb. Da standen die ersten Dampflokomotiven schon im Museum. Die letzte Lokomotive der Deutschen Bundesbahn fuhr am 26. Oktober 1977 aufs Abstellgleis. In der DDR wurde der Dampfbetrieb erst 1988 eingestellt. Heute werden die Loks mit Strom oder mit Diesel betrieben. Zugfahrten mit Dampfloks sind inzwischen reine Nostalgie, aber noch möglich. Etwa mit der Harzer Schmalspurbahn auf den Brocken oder der Parkeisenbahn in Cottbus. Rico Metzschke ist Eisenbahningenieur und hat die über 120-jährige Schmalspur-Dampflokomotive mit restauriert.
Das Besondere ist tatsächlich mit so einer ganz alten Lokomotive, dass sie eben es bis in die heutige Zeit geschafft hat. Also man muss sich eben vorstellen, diese Art von Lokomotiven waren ja schon in den 20er Jahren veraltet. Und wir können uns eben heute, wenn wir auf dieser Lok stehen, ein bisschen in die Zeit einfühlen und vorstellen, wie war denn das vor 120 Jahren, als so eine Lokomotive was ganz Neues war, also überhaupt nicht bekannt. Also die hat ein Pferd ersetzt, das muss man sich immer vorstellen. Also eine Dampflok ist eben kein Denkmal, was auf den Sockel gehört, sondern eine Dampflok ist eben nur eine richtige Dampflok, wenn sie raucht und zischt, wenn sie Geräusche macht. Wir erleben es immer wieder, dass also Kinder, die ja niemals Dampflokomotiven erlebt haben, trotzdem wie angewurzelt stehen bleiben und einfach diese Art von Technik bestaunen.
Nächster Halt, Düsseldorf Flughafen. Ausstieg rechts.
So, und denkt ihr noch an unsere virtuelle Zugfahrt? Unser RE1 ist jetzt übrigens schon in Essen angekommen und hat seine Verspätung wieder wettgemacht. Pünktlich geht es um 20.13 Uhr weiter in Richtung Düsseldorf. Auf viele Menschen übt die Eisenbahn seit Anbeginn eine große Faszination aus. Und es muss nicht einmal das Original sein, um die Augen zum Leuchten zu bringen. In den 1930er Jahren entstanden unter anderem in Hamburg und Berlin die ersten Modelleisenbahnvereine. Wobei die Geschichte der Modelleisenbahnen als Spielzeug noch viel länger zurückreicht. Goethe war, soweit wir wissen, der erste Modelleisenbahner der deutschen Geschichte. Er bekam nämlich in den 1820er Jahren eine englische Rocket geschenkt. Also ein Modell jener legendären Lokomotive, die beim Rainhill-Rennen gewonnen hatte.
November 1918. Heute Morgen fand eine Besprechung der Staatssekretäre statt.
Matthias Erzberger, Leiter der Deutschen Waffenstillstandskommission, reist mit der Eisenbahn in den Wald von Compiègne in Nordfrankreich. Mitten auf der Strecke steht schon ein anderer Eisenbahnwaggon. Darin wartet der Oberbefehlshaber der französischen Streitkräfte, Generalfeldmarschall Ferdinand Foch.
Die deutsche Regierung hat die Bedingungen für den Waffenstillstand erhalten.
3 Tage dauern die Verhandlungen im Eisenbahnwaggon. Am 11. November 1918, um genau 11 Uhr, tritt der Waffenstillstand in Kraft. Der Erste Weltkrieg ist beendet.
Das Ende des Ersten Weltkriegs wurde also in einem Eisenbahnwaggon besiegelt. Und das war besonders symbolträchtig. Denn im Ersten Weltkrieg spielte die Eisenbahn eine entscheidende Rolle beim Transport von Waffen, beim Essensnachschub für die Front oder der Verlegung von Soldaten. Ohne die Schiene hätte es keinen Stellungskrieg gegeben. 1924 schuf die Weimarer Republik schließlich als Staatsunternehmen die Deutsche Reichsbahn, die in den folgenden Jahren zum größten Eisenbahnunternehmen der Welt aufstieg. 90% der Güter in Deutschland wurden damals auf der Schiene transportiert. Mehr als 1 Million Menschen war hier beschäftigt. Die Eisenbahntechnik wurde weiterentwickelt. Mit den Dampflokomotiven konnte man jetzt fast 200 Kilometer pro Stunde schnell fahren. Die Bahn war damit noch immer viel schneller und günstiger als das Auto, das damals aber auch an Bedeutung gewann. Aber auch das Flugzeug entwickelte sich im Laufe der 1920er Jahre zur Konkurrenz. 1926 gründete sich die Deutsche Lufthansa. Die ersten Passagierflüge ließen nicht lange auf sich warten. Als 1933 die Nationalsozialisten in Deutschland an die Regierung kamen, spielte die Deutsche Reichsbahn nach wie vor eine wichtige Rolle. Und es begann ein besonders dunkles Kapitel der deutschen Eisenbahngeschichte. Und genau dazu hören wir jetzt Alfred Mitzewski, der zur Rolle der Deutschen Reichsbahn im Nationalsozialismus an der Universität von Texas forscht.
Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, waren sie starke Befürworter einer Motorisierung Deutschlands. Sie wollten die Autoindustrie und die Luftfahrt aufbauen, um die Wirtschaft zu modernisieren. Sie hatten aber keinen Plan, was sie mit der Deutschen Reichsbahn machen sollten. Aber ignorieren konnten sie sie auch nicht. Der Generaldirektor der Reichsbahn, Julius Dorpmüller, hat versucht, mit dem Regime Kontakt aufzunehmen. Er war besonders besorgt über den Wettbewerb der Mobilität. Die Nazis wollten vor allem die Motorisierung fördern.
Eisenbahn gegen Auto. Und deshalb hatte Dorpmüller einen Plan. Die Deutsche Reichsbahn sollte den Bau der Autobahnen übernehmen, damit alles in einer Hand bleibt. Er suchte die Nähe zu Hitler und wurde tatsächlich 1937 Reichsverkehrsminister. Bis Kriegsbeginn wurden nur 3.300 von 6.900 geplanten Autobahnkilometern gebaut. Die Nationalsozialisten als Modernisierer des deutschen Straßennetzes, das ist nicht viel mehr als Propaganda.
Die deutsche Reichsbahn blieb absolut notwendig. Deutschland war in erster Linie auf die Schiene angewiesen, um Güter und Personen zu transportieren. Die Motorisierung Westdeutschlands begann erst in den späten 1950er Jahren und beschleunigte sich dann in den 1960er Jahren. Ohne die Reichsbahn ist es also sehr schwer vorstellbar, dass die deutsche Wirtschaft in den späten 1930er bis in die 1940er Jahre hinein hätte richtig funktionieren können. During the late 30s and
into the 1940s. Im Zweiten Weltkrieg transportierte die Reichsbahn Soldaten zur Front, aber auch Waffen und Nahrungsmittel. Und mit ihr wurden rund 3 Millionen Menschen in die Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert.
Die Angestellten, die Leute, die Züge bedienten, die Leute auf den verschiedenen Führungsebenen, sie wussten alle, was passierte. Der wichtigste von ihnen war Albert Ganzenmüller, der eine zentrale Rolle dabei gespielt hat, wie der Holocaust durch die Reichsbahn aus der Perspektive des Transportwesens umgesetzt wurde. Ganzenmüller trat schon der NSDAP bei, als er Anfang 20 war. Er war ein überzeugter Antisemit, daran gibt es keinen Zweifel.
Auch der Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn, Julius Dorpmüller, wusste genau, wohin die Menschen mit der Eisenbahn gebracht wurden. Er gehörte zur NS-Führungsriege. Aber die Alliierten stuften ihn nach dem Krieg als unpolitisch ein. Seine Verantwortung dafür, dass die Reichsbahn am Holocaust beteiligt war, war kein Thema. Dorpmüller sollte ursprünglich sogar das Eisenbahnwesen nach dem Krieg wieder aufbauen. Allerdings starb er noch im Jahr 1945 an einer Krebserkrankung. Und Albert Ganzenmüller musste sich nach dem Krieg ebenfalls nicht verantworten.
Die Staatsanwaltschaft in Düsseldorf hat versucht, Ganzenmüller anzuklagen. 1966 wurde Anklage gegen ihn erhoben. Seine Anwälte behaupteten aber, er sei zu krank. Es wurde beschlossen, die Anklage gegen ihn fallen zu lassen. Er lebte dann weiter und starb am 20. März 1996 in München eines natürlichen Todes.
Inzwischen hat sich die Deutsche Bahn ihrer Vergangenheit gestellt und ihre dunkle Geschichte während des Nationalsozialismus aufgearbeitet. Aber bislang wurden die Opfer nicht entschädigt, wie beispielsweise von der französischen oder der niederländischen Staatsbahn. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Teilung Deutschlands 1949 gingen Bundesrepublik und DDR auch bahntechnisch betrachtet erst einmal getrennte Wege. Trotz der Kriegsschäden konnten viele der zerstörten Bahntrassen zunächst schnell wieder in Betrieb genommen werden. Die Bundesbahn im Westen bekam mit dem sogenannten Wirtschaftswunder aber allmählich auch ernstzunehmende Konkurrenz durch Auto und Flugzeug. Ähnlich sah es in der DDR aus. 1970 nutzten nur noch 9% der Menschen in der Bundesrepublik die Bahn als Hauptverkehrsmittel. Und auch im Güterverkehr verlor die Bahn an Bedeutung. Dazu war die Westdeutsche Bundesbahn hoch verschuldet. In der DDR blieb der Güterverkehr auf der Schiene wichtig. Güter mussten bei einer Entfernung von mehr als 50 Kilometern auf der Schiene transportiert werden. Nach der Wiedervereinigung wurden aber auch im Osten immer mehr Strecken stillgelegt. Insgesamt 15.000 Streckenkilometer. Also etwa ein Drittel seiner Schienenwege hat Gesamtdeutschland seit Mitte der 1950er Jahre bis heute verloren.
1991, Aufbruch in eine neue Ära der Bahn, der Intercity Express. Auf neuen Strecken fahren die schnellen ICE-Züge einem neuen Bahnzeitalter entgegen.
Optimistisch, so präsentiert sich die Deutsche Bundesbahn in einem Werbefilm. Doch die Zukunft sieht eher düster aus, wenn so weiter gewirtschaftet wird wie bisher.
Wir wollen, dass eine eigenständige, privatrechtliche Gesellschaft gebildet wird, damit jeder, der auf diesem Fahrweg unterwegs ist, gleiche Wettbewerbsbedingungen hat.
Das sagte Roland Kuhn. bahnpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Herbst 1991. Er war für eine Privatisierung, um die überschuldete Bahn zu sanieren. 1994 wurde aus der Bundesbahn West und der Reichsbahn Ost die Deutsche Bahn AG. Sie blieb allerdings zu 100% im Besitz des Bundes. Aber jetzt konnten auch private Eisenbahnunternehmen am Markt teilnehmen. Aber hat sich die Situation der Schiene in Deutschland dadurch verbessert? Birgit Miljus ist Ingenieurin und Professorin an der TU Berlin. Sie leitet das Fachgebiet Bahnbetrieb und Infrastruktur am Institut für Land- und Seeverkehr. Sie weiß auch, warum die Bahn in den vergangenen Jahren immer unpünktlicher geworden ist.
Das eine ist die Verfügbarkeit der Infrastruktur, die in den letzten Jahren geringer geworden ist, einfach weil Infrastruktur zurückgebaut worden ist. Dann sind Baustellen natürlich auch eine Einschränkung in der Kapazität. Ein dritten Punkt, den ich hier anbringen möchte, ist der Personalmangel. Überall fehlt uns das passende, qualifizierte Personal. Die Schwere des Problems ist tatsächlich erst in den letzten Jahren so offensichtlich geworden. Aber das ist ein bisschen das Problem von Infrastruktur. Man denkt nicht groß drüber nach. Man geht davon aus, es ist einfach da, man kann es nutzen. Und es geht auch relativ lange gut, bis zu dem Moment, wo es halt dann nicht mehr gut geht. Und dann ist es eigentlich zu spät. Dann ist so viel bereits zu tun, dass es enormen Aufwandes bedarf, um das Problem in den Griff zu bekommen. Wir stehen, glaube ich, hier gerade am Scheideweg, weil ich glaube, aktuell haben wir die Chance, viel zu reaktivieren und damit ein attraktives Angebot auch zu schaffen. Wir müssen uns nur entscheiden, ob wir das wollen und unter welchen Bedingungen. Ich glaube aber, die aktuellen Bemühungen, gerade im Bereich der Automatisierung, die fahrerloses Fahren erlauben würden, auch es erlauben würden, mit kleineren Fahrzeugen zu fahren, die vielleicht On-Demand-Verkehre erlauben, auch auf der Schiene. Der wichtige Punkt ist, dass wir hier jetzt das, was wir in der Forschung machen, auch tatsächlich auf die Strecke bekommen, dass wir es zumindest im Probebetrieb ausprobieren können, dass wir Erfahrungen sammeln können, um dann zu sagen, ja, das ist eine Option.
Ja, Eisenbahn on Demand. Da bin ich mal sehr gespannt, ob ich das noch erleben darf. Jemand, der zumindest die ganzen Probleme der Bahn tagtäglich zu spüren bekommt, aber auch die Vorteile, ist Lasse Stollei, mein nächster Gast. Als ich zum ersten Mal gehört habe, wo er lebt, konnte ich das nicht so richtig glauben, denn Lasse lebt tatsächlich in der Bahn und arbeitet als Softwareentwickler. Und er ist in Mainz aus dem Zug gestiegen, um jetzt hier bei uns im Studio zu sein. Da freue ich mich sehr drüber. Schön, dass du da bist, Lasse. Hi.
Sehr gerne. Schön, dass ich da sein darf.
Du lebst im Zug und wohnst da. Wo kommst du jetzt gerade her?
Genau, ich komme gerade aus Frankfurt, da habe ich heute Morgen gefrühstückt. Heute Nacht bin ich von Hamburg angereist, mit dem Nacht-ICE 921, meinem Lieblings-Nacht-ICE. 8 Stunden quer durch Deutschland, genug Zeit, um zu schlafen.
Seit wann machst du das?
Ich mache das nun seit über anderthalb Jahren schon, seit dem 8. August 2022 und habe seitdem über 600.000 Kilometer auf der Schiene zurückgelegt.
Du bist 17 Jahre alt, das heißt, wenn du seit 1,5 Jahren mit dem Zug unterwegs bist, hast du mit 15,5 angefangen?
Mit 16, also direkt nach meinem 16. Geburtstag habe ich angefangen, ich werde nun in 2 Monaten 18 und ein Ende von meinem Leben im Zug ist bisher noch nicht in Sicht.
Da stellt man sich natürlich direkt die Frage, wie kam es denn dazu? Hat deine Mutter irgendwann mal gesagt, so und jetzt raus mit dir? Ich habe keine Lust mehr für dich, was zu essen zu kochen. Nein, so natürlich nicht, aber wie lief das ab? Was war der Hintergrund bei dir?
Ja, also es war nach meinem Realschulabschluss im Sommer 2022, hatte ich irgendwie geplant, eine Ausbildung als Fachinformatiker zu machen. Die wurde dann aber kurzfristig abgesagt, weil ich zum damaligen Zeitpunkt an so einem kleinen Startup gearbeitet hatte, dass die keine Ausbildergenehmigung bekommen haben. Da brauchte ich irgendwie innerhalb von ein paar Wochen eine Alternative. Dann habe ich einen YouTube-Beitrag gesehen über jemanden, der im Zug gelebt hat. Und das habe ich dann irgendwie ja im Kopf weitergespinnt und habe irgendwie gedacht, das könnte ich auch machen. Und 2 Wochen später war da auch schon meine Bankart 100 gekauft und bin dann am 8. August in Zug gezogen.
Und seitdem bist du ununterbrochen im Zug oder gab es auch mal eine Phase, in der du für 1, 2, 3 Wochen tatsächlich vor Ort irgendwo gewohnt hast?
Ja, also es gab schon öfter mal, sag ich mal, so kleine Pausen, besonders am Anfang von meinem Leben im Zug war das Problem, dass ich mich, sag ich mal, erst an dieses Leben im Zug gewöhnen musste. Und das hat ziemlich lange gedauert, von daher bin ich öfter nochmal zu meinen Eltern gekommen und habe mich da, sag ich mal, ausgeruht, weil ich so erschöpft war in den ersten Wochen, gerade vom Schlafen im Zug. Und mittlerweile komme ich aber alle 4 oder 5 Wochen mal für einen Tag oder sowas zu meinen Eltern. Ansonsten schlafe ich eigentlich immer im Zug. Eine längere Ausnahme gab es mal, als ich 3 Wochen nicht Zug fahren konnte, weil ich eine Operation hatte. Aber ansonsten bin ich immer unterwegs.
Du hast schon gesagt, du schläfst inzwischen im Zug. Am Anfang war das für dich sehr anstrengend. Da direkt die praktische Frage, wie machst du das? Hast du immer eine Schlafmaske dabei und irgendwie Ohrstöpsel? Oder wie findest du Ruhe im Zug? Vor allem, man liegt ja auch nicht richtig, man sitzt ja so halb. Selbst in der ersten Klasse, du hast eine Bahncard erste Klasse.
Ja, also das erste Jahr hatte ich eine Bahncard 100 in der zweiten Klasse. Und die ersten paar Wochen habe ich alles Mögliche ausprobiert, auf den Sitzen geschlafen. Und das hat aber nie wirklich funktioniert. Und dann kam der entscheidende Tipp von einem Bekannten, den ich damals auch im Zug kennengelernt habe, der hat gesagt, kauf dir doch eine Luftmatratze und leg dich in die Gepäckablagen oder die Gepäckregale zwischen den Sitzen. Also nicht die über den Sitzen, sondern die zwischen den Sitzen. Die sind 2 Meter lang, 1 Meter hoch, 1 Meter breit. Und da habe ich mich dann mit einer Luftmatratze in der Nacht reingelegt und da drin geschlafen. Da kann man sich ausstrecken, da kann man wunderbar drin schlafen. Allerdings wurde es dann immer voller in den Zügen, gerade weil dann, sag ich mal, Corona wirklich vorbeiging und immer mehr Leute Zug fahren wollten, dass diese Gepäckablagen mit Gepäck belegt waren und ich nachts wirklich keinen Schlafplatz mehr gefunden habe. Das hat mich dann auch dazu gebracht, mir eine Bahncard 100 in der ersten Klasse zu kaufen. Und seitdem schlafe ich nicht mehr in diesen Gepäckregalen, sondern auf den Sitzen größtenteils, weil es diese langen Gepäckregale in der ersten Klasse leider nicht mehr gibt.
Wurdest du da schon mal komisch angeschaut? Ich meine, mit so einer Luftmatratze im Gepäckregal, da würde ich, glaube ich, auch erstmal einen etwas seltsamen Blick dahin werfen, wenn ich nicht wüsste, wer du bist und was du so machst.
Ja, also da habe ich durchaus öfter mal so Fragen bekommen, aber alle nicht wirklich negativ, sondern eher so, das geht, das ist erlaubt. Und ich hatte es zweimal, da hat mich die gleiche Zugbegleiterin aus der Gepäckablage geschmissen, die fand das wohl nicht so schön. Aber alle anderen Zugbegleiter haben es toleriert und einem teilweise auch noch eine gute Nacht gewünscht.
Man trifft sich ja gerne auch mal abends mit Freunden, geht irgendwo was trinken, was essen. Klar, kann man auch in der Bahn machen, aber dann müssen die auch zufälligerweise im gleichen Zug fahren.
Ja, also die meisten meiner Freunde habe ich wirklich durch Zugfahren entweder im Zug oder auch in der DB-Lounge kennengelernt. Und da sagt man auch gerne mal, treffen wir uns irgendwie für ein Abendessen in der DB-Lounge. Es muss ja gar nicht unbedingt im Zug sein, das kann ja auch in der DB-Lounge sein oder man trifft sich aber auch mal im Zug. Das geht alles. Die meisten haben deswegen auch eine Bahncard 100 und da ist das ganz normal.
DB-Lounge ist wahrscheinlich dann auch der Ort, den du am häufigsten besuchst, um was zu essen, oder?
Absolut, ja, da kann ich kostenlos essen, so viel ich möchte. Da kann ich aber auch arbeiten, da habe ich vernünftiges, stabiles Internet, was man ja unbedingt im Zug nicht hat. Dort habe ich das und dort kann ich dann auch meine Videokonferenz machen. Da sitze ich teilweise auch mal 4 Stunden oder sowas und arbeite oder ruhe mich einfach aus.
Jetzt muss ich sagen, du bist hier mit einem ganz kleinen Rucksack. Ich sehe ihn gerade gar nicht, er steht irgendwo im Eck reingekommen. Also, wenn man die ganze Zeit unterwegs ist, da hätte ich jetzt eher erwartet, du kommst mit 3 Rollkoffern. Wie machst du das denn mit den Klamotten und wann und wo wäschst du? Also ganz banale Dinge.
Ja, also ich liebe auf jeden Fall Minimalismus. Von daher, ich habe nur einen kleinen 30-Liter-Rucksack und da passt alles rein, was ich fürs Leben im Zug brauche. Das ist eine Decke, das sind ein paar Klamotten, das ist mein Laptop zum Arbeiten, eine Trinkflasche, ein bisschen Technikkram, eine Jacke und viel mehr brauche ich eigentlich auch gar nicht. Das ist das gute Zahnbürste und Zahnpasta natürlich nicht vergessen. Und ja, so, das kommt natürlich auch schon mit Einschränkungen daher, das Leben im Zug. Beispielsweise das Duschen. Es gibt leider keine Duschen in der DB-Lounge, sondern da muss ich dann einfach ins öffentliche Schwimmbad gehen. Da habe ich so meine Stammschwimmbäder in der Nähe von den größeren Bahnhöfen. Und Wäsche waschen, entweder im Waschsalon oder auch mal Handwäsche im Waschbecken. Auch das kann man machen. Ist alles ein bisschen komplizierter, aber es finden sich überall für Lösungen.
Morgens Zähne putzen im Klo eines ICE stelle ich mir jetzt nicht so angenehm vor, aber das machst du.
Auf keinen Fall. Also im ICE habe ich noch nie Zähne geputzt, sondern das mache ich immer in der DB-Lounge. Das sind die saubersten Toiletten im ganzen Bahnhof, wird immer gesagt.
Du hast sicherlich auch immer wieder lustige Begegnungen, interessante Begegnungen, hast du schon erzählt, du hast viele Freunde gefunden. Was war denn so das Kurioseste, das Lustigste, das dir passiert ist?
Ja, also die Bahn hat mich schon in einige bestimmte Situationen getrieben, die ziemlich kurios waren. Besonders ist es, sag ich mal, immer so, wenn irgendwas gerade schief läuft, der Zug beispielsweise irgendwo gestrandet ist oder irgendwie Chaos ausbricht, dann kommt man immer am schnellsten mit anderen Leuten im Zug in Kontakt. Von daher, da habe ich schon mit den unterschiedlichsten Leuten gesprochen. Das war irgendwie die Klimaaktivistin, das war aber auch die Lehrerin, das war aber auch die Unternehmensberaterin, das war aber auch der Sprengmeister, der irgendwelche Sachen entschärft. Durchaus sehr interessante Begegnungen und auch schon öfter mit Zugbegleitern oder sowas gesprochen, gerade wenn die Nachtzüge leer sind oder sowas. Freunde sich immer, wenn man sich mal ein bisschen mit denen unterhält.
Du wirst es weiter begleiten als Fahrender oder sagst du, irgendwann ist auch mal Schluss? Was ist so eigentlich deine Vorstellung, wie lange du das noch machen willst?
Ja, also ich denke, ich mache das noch mindestens jetzt 1,5 Jahre oder sowas. Also ich kaufe mir noch eine nächste Bahncard 100. Ob es danach noch weitergeht, ich weiß es nicht. Ich lebe einfach, sag ich mal, so von Tag zu Tag und schau mal, wie lange es die Bahn überhaupt möglich macht. Es kann ja mal sein, dass die später die Nacht-ICEs irgendwie abschaffen, obwohl sie gut frequentiert sind, jedenfalls in der zweiten Klasse, in der ersten Klasse nicht so. Das mache ich mir auch zu nutzen. Aber ich bin da auch ziemlich von der Bahn abhängig, muss man sagen. Und mal schauen, wie lange das möglich bleiben wird.
Vielleicht kriegst du auch irgendwann deine eigenen Abteile in den Zügen, die dann für dich extra eingerichtet sind. Denn du hast ja keinen richtigen Rückzugsort. Du kannst ja nirgendwo sagen, da gehe ich jetzt mal rein und habe meine Ruhe. Was macht das mit dir? Macht dir das was aus?
Ja, also am Anfang hat mir das auf jeden Fall einiges ausgemacht. Also dieser fehlende Rückzugsort ist schon schwierig. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Und dann möchte man nicht unbedingt in einer Masse von Menschen hängen. Und damit muss man, sag ich mal, umgehen können. Meistens ist es dann so, dass ich mir trotzdem irgendwie probiere, einen leeren Zug oder sowas zu suchen und dann wirklich mich einfach mal 5 Stunden lang in den Zug setze und einfach quer durch die Republik rase. Das ist dann, sag ich mal, mein Beruhigungsmittel. Es ist teilweise schon herausfordernd, aber die Vorteile von dem Leben im Zug überwiegen auf jeden Fall ganz klar.
Und wo geht's als nächstes für dich hin?
Das habe ich noch gar nicht so ganz entschieden. Vielleicht, wir sind jetzt hier gerade in Mainz, da bietet sich an, über die Rheinstrecke zu fahren nach Köln beispielsweise. Meine Lieblingsstrecke halt.
Ja, stimmt, aber die kennst du ja schon. Du könntest auch nach Karlsruhe fahren, meine Heimatstadt. Sehr schöne Stadt, kann man sich anschauen. Gibt's viele Dinge, Schloss, Zoo. Oder warst du da schon? Du guckst so skeptisch.
Ja, da war ich schon ein paar Mal. Karlsruhe hat keine Lounge, das ist natürlich schade. Obwohl da mal eine geplant war, aber irgendwie, da tut sich nichts. Ja, Karlsruhe war ich auch schon ein paar Mal. Zieht's mich nun nicht allzu oft hin, aber... mal schauen.
Na gut, dann doch lieber die Rheinstrecke. Auf jeden Fall herzlichen Dank dir, dass du da warst. Gute Fahrt, sage ich einfach mal weiterhin und bin gespannt, ob wir uns mal im Zug irgendwo begegnen.
Genau, ich würde mich freuen.
Und übrigens, 2022 feierte Interrail seinen 50. Geburtstag. Die Idee, mit einem Zugticket durch ganz Europa zu reisen, entstand in der 68er Studentenbewegung in Westeuropa. 1972 beschloss dann der weltweite Verband der Eisenbahnunternehmen UIC eine europaweite Monatsnetzkarte für Jugendliche als Friedensprojekt und als Zeichen für Völkerverständigung einzuführen. Eigentlich war die Aktion nur als einmalige Sache gedacht, aber es entstand damals ein regelrechter Interrail-Hype. Und so blieb das Ticket bestehen. Heute können damit nicht nur Jugendliche reisen, sondern alle, die das wollen. In 33 Länder. Zu einem Festpreis. Interrail ist eigentlich eine ziemlich coole Idee, muss man sagen. So einen Monat kreuz und quer mit der Bahn reisen. Wäre das was für euch? Liebt ihr denn das Bahnfahren und könnt ihr euch vorstellen, damit in den Urlaub zu reisen? Macht ihr das vielleicht sogar? Oder gehört ihr zu den Millionen Pendlern, die gar keine andere Wahl haben, als mit der Bahn zu fahren und denen die vielen Verspätungen gehörig auf den Wecker gehen oder die sich vielleicht auch schon daran gewöhnt haben? Schreibt uns gerne eure Gedanken zu dieser Folge. Per Mail, auf TerraX History bei Instagram oder aber ihr kommentiert im Community-Tab bei YouTube auf dem Kanal TerraX History. Dort posten wir, wenn eine neue Folge erscheint und wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Und mehr zur Geschichte der Eisenbahn findet ihr in der ZDF-Mediathek. Dort gibt es unter anderem eine Dokumentation zum Orient-Express. Und noch ein Nachtrag, ganz wichtig. Unser RE1 ist am 27. Mai 2024 tatsächlich pünktlich in Düsseldorf Hauptbahnhof um 20.41 Uhr angekommen.
Nächste Station, Düsseldorf Hauptbahnhof.
Das hier war TerraX History, der Podcast, und wir hoffen natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dieser Podcast ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Autorinnen waren, wie immer, Janine Funke und Andrea Kahrt. Sie sind verantwortlich für Buch und Regie. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Sascha Schiemann. Redaktion im ZDF hatten Anja Greulich und Ricarda Schlossern. Ich bin Mirko Drotschmann und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.